Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Heute ist eine Frau zu Gast, die uns sehr persönliche Erfahrungen erzählen wird. Susanne Monsen hat ein Pflegekind in ihre Familie aufgenommen. 7 Jahre alt war Daniel damals. Das ist schon ein bisschen her. Inzwischen ist er 16. Aber darüber, wie es ist, ein Kind bei sich aufzunehmen, das aus sehr schwierigen Verhältnissen kommt, wie Kind und Pflegemutter überhaupt zusammenkommen oder eben auch sehr lange nicht, wie das für sie war. All das hat Susanne Monsen aufgeschrieben in einem Erlebnisbericht in Obhut genommen, so heißt er, die Geschichte einer Pflegschaft. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie schildern die ersten 4 Jahre, die Daniel bei Ihnen war. Inzwischen ist er, wie gesagt, 16. Warum gerade zu diesem Zeitpunkt ein Buch über Ihre Erfahrung? Gab es einen konkreten Anlass? Warum gerade jetzt?
Das Maß war gewissermaßen voll und ich hatte das Bedürfnis, einfach mal zu erzählen, was mir in diesen vielen Jahren passiert ist. Daniel war zu der Zeit 4 Jahre schon in der Schule und ich habe 5 Jahre, bevor er zu mir kam, versucht, ein Pflegekind zu bekommen. Und das hat sehr lange gedauert.
War das auch ein Stück Selbstvergewisserung, dieser Erlebnisbericht, so für sich selber nochmal darlegen, wie das alles war, wie das so passiert ist?
Es war mehr die Unzufriedenheit über das Jugendamt und es brodelte so ein bisschen in mir, dass das eigentlich an die Öffentlichkeit muss, wie das so mit Pflegekindern geschieht, wie die Behörden arbeiten, wie schwierig es ist, ein Pflegekind zu haben. Das war eigentlich der Hauptausschlagpunkt.
Eine Pflegschaft übernehmen, ein Kind aus meistens zumindest zerrütteten Familienverhältnissen eine Chance geben, ein neues Zuhause. Das ist eine mächtig große Herausforderung. Wie groß, das hat Susanne Monsen festgestellt für sich und für ihre Familie über die letzten Jahre hinweg. Aber schon bevor Daniel zu ihr kam mit 7 Jahren, hat sie viele Erfahrungen gemacht, überraschende, auch seltsame. Frau Monsen, wie kam es überhaupt dazu, dass Sie gerne eine Pflegschaft, so heißt das ja korrekt, für ein Kind übernehmen wollten?
Ich saß in einer Arztpraxis und entdeckte einen Flyer, dass die Stadt Pflegeeltern sucht und bin dann irgendwie auf die Idee gekommen, dass bei uns im Haus noch alles war, was ein Kind so braucht. Fahrrad, Sandkiste, Trampolin, Platz hatten wir auch und ich war in diesem Kinderleben noch so drin und habe dann naiverweise gedacht, naja, dann machen wir das doch und habe mich dann halt informiert, was für Bedingungen man erfüllen muss, um Pflegemutter zu werden.
Mhm. Sie selbst haben eine große Familie, 5 Kinder.
Ja.
2 waren schon aus dem Haus. Sie sagen, ich dachte das so naiv. Haben Sie einfach so gedacht, wir haben noch Platz, wird schon klappen?
Ja, eigentlich schon. Der Aufruf klang auch so dringlich, dass ich irgendwie dachte, innerhalb der nächsten 2 bis 4 Wochen werde ich wohl ein Pflegekind haben. Mhm. Und wurde dann aber eines Besseren belehrt.
Das hat dann ziemlich lange gedauert. Nun werden Pflegefamilien ja auch nicht ohne Grund sorgfältig ausgesucht. Also 2, 3 Wochen, das war vielleicht sehr ambitioniert. In Obhut genommen werden Kinder von Behörden, wenn in der eigenen Familie, wie es heißt, das Kindeswohl gefährdet ist, wenn sie vernachlässigt werden, geprügelt. Es ist das letzte Mittel sozusagen, wenn ein Kind von seinen Eltern zu trennen ist, das ist ja was ganz Schwerwiegendes, auch wenn diese Eltern nicht so gut sind für das Kind. Also nun wurden Pflegeeltern offenbar gesucht in dieser Stadt und ihnen ging das Plakat nicht aus dem Sinn. Wie ging es denn weiter, wenn sie nicht nach 4 Wochen ein Pflegekind haben?
Ich habe mich informiert im Internet und dann stellte sich heraus, also ja, so einfach war es nicht. Man musste eine Ausbildung machen. Das sind mehrere Seminare, die man an Wochenende oder in einem Ablauf von 4 Wochen machen muss. Da wird man mit Kinderpsychologen, mit ehemaligen Pflegekindern, ehemaligen Pflegeeltern und Mitarbeitern des Jugendamtes zusammengebracht und wird informiert und geschult.
Was lernt man denn in einer Ausbildung zur Pflegemutter?
Ich fand, als erfahrene Mutter habe ich nicht sehr viel gelernt, was ich nicht schon wusste. Ein wesentlicher Punkt war auch, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, aber schon, wie wesentlich es ist, dass man bedenkt, dass man eine Bruchstelle in diesem Kinderleben kitten soll. Und wenn man das nicht schafft, dieses Kind eine weitere Bruchstelle hat. Und das wurde sehr deutlich gemacht und hat mich doch nochmal über die Ernsthaftigkeit dieses Themas, die hat sie mir bewusst gemacht.
Man wird noch mal sehr genau unter die Lupe genommen vom Jugendamt eben auch, damit man ein Kind auch unterstützen kann und es nicht, und sei es aus Versehen, noch weiter zurückwirft, weil man sich übernimmt und dann mehr schadet, als man hilft. Was meint das genau, wenn das Jugendamt sich alles ganz genau anguckt?
Es werden die familiären Verhältnisse angeschaut. Das ist dann erstmal so wie ein Paar oder wie die Familie zusammenlebt. Die häusliche Situation wird untersucht. Man hat ein sehr ausführliches Interview. Die leiblichen Kinder, wenn denn welche da sind, werden befragt. Und man wird schon auch ein bisschen auf seine psychische, seelische Stabilität hinterfragt.
Mhm. Waren Sie erstaunt über Fragen?
Teilweise fand ich sie sehr indiskret, aber im Endeffekt war es vollkommen richtig, dass es diese Fragen gegeben hat.
Was für Fragen denn zum Beispiel?
Ob meine Eltern eine gute Ehe geführt haben, mhm, zum Beispiel, oder warum mein Lebenspartner nicht dauernd bei uns wohnt. Also Dinge, wo ich den direkten Sinn nicht gesehen habe, was das mit dem Pflegekind zu tun hat.
Auch nicht im Nachhinein?
Im Nachhinein hätte ich mir mehr Informationen über andere Dinge gewünscht, die man, das kann ich nur vermuten, vielleicht vorsichtshalber nicht gesagt bekommt, damit man nicht abgeschreckt wird, Pflegemutter zu werden.
Ihnen ging es jedenfalls nicht schnell genug. Sie hatten dieses Plakat gesehen, was ja auch wie eine Aufforderung klingt, Pflegeeltern gesucht. Es zieht sich wie ein Mantra durch diesen Erlebnisbericht, den Sie jetzt veröffentlicht haben. Urlaub.mutterschutz.krankheit.unterbesetzt.burnout.kur. Immer wiederkehrend.
Ja.
Immer wiederkehrend. Was hieß das für Sie konkret?
Also im Endeffekt habe ich dann tatsächlich nach dieser, ich nenne es mal Ausbildung, 5 Jahre gewartet, bis ich dann tatsächlich ein Pflegekind hatte. Und in dieser Zeit bin ich auf diese Wörter immer wieder in der Reihenfolge gestoßen, wie Sie sie gerade aufgezählt haben. Der Anrufbeantworter lief, es war niemand zu erreichen, die für mich zuständige Sachbearbeiterin war nicht zu erreichen, die Kollegin war nicht informiert und ich hing in einer endlos Warteschleife. Das andere war, dass in unserer Stadt sehr viele Dinge in diesen 5 Jahren mit Kindern passiert sind aus sozialen Brennpunkten, wo ich das Gefühl hatte, ich sitze hier, es ist alles bereit, ich kriege kein Pflegekind, wieso musste diesem armen Kind dieser Unfall passieren, zum Beispiel. Heute, Jahre später, sehe ich natürlich, die Jugendämter sind heillos überlastet, es sind viel zu wenig Mitarbeiter, es sind viel zu viele Kinder, die in Obhut genommen werden müssen. Das ist das eine jetzt Corona. Die Flüchtlingskrise 2015 hat viele unbegleitete Kinder gebracht. Ebenso die jetzige Flüchtlingssituation bringt unbegleitete Jugendliche und es sind ja nicht die Mitarbeiter aufgestockt worden.
Also die sind wirklich überlastet, aber das tröstet einen auch nicht, wenn man zum sovielten Mal auf den Anrufbeantworter spricht.
Ja, und es ist ja auch so, wenn es Notfälle gibt, wo man wirklich eine brenzlige Situation mit dem Pflegekind hat, ist ja auch niemand zu erreichen.
Zugleich kommt man ja auch nicht drum herum, Sie sagen, Sie haben 5 Jahre gewartet, man kommt nicht drum herum, in gewisser Weise Schicksal zu spielen. Es werden Kinder, ich sage es in Anführungsstrichen, vorgestellt in ziemlich künstlichen Situationen. Sie haben auch mehrfach Kinder abgelehnt, wo Sie dachten, klappt nicht. Bauchgefühl spielt auch immer eine Rolle. So eine Vermittlung ist keine angenehme Situation für alle Beteiligten, so ein Auswahlvorgang?
Absolut nicht. Also es ist schon ein bisschen wie im Tierheim, aber nicht so, dass man es sich aussuchen kann. Man kann es sich anschauen. Und ich bin mir auch sicher, die Kinder wissen, dass das eine wichtige Situation ist für sie. Die sind dann auch doch sehr angespannt. Das kann teilweise in einem Heim diese erste Zusammenkunft stattfinden. Es kann auch sein im Jugendamt selber. Und die Entscheidung, ob man das Kind wirklich bekommt, trägt letztendlich das Jugendamt. Und ja, ich habe einige Kinder vorgestellt bekommen. Das eine hätte ich sofort genommen. Da hatte das Jugendamt aber dann die Idee, dass meine Familie zu groß sei und das Kind da untergehen würde. Und bei 2 anderen Kindern sah ich einfach, dass das eine Kind psychisch so geschädigt war, dass ich das tatsächlich meinen jüngeren Kindern nicht hätte zumuten können. Ich hätte es vielleicht alleine geschafft, aber also ich wollte meine Kinder da tatsächlich schützen und bei einem anderen Kind war es so, dass dieses Kind noch nicht lesen und schreiben konnte mit 13 Jahren, weil es einfach so vernachlässigt war und ich da die Sorge hatte, dass das in unserem Wohngebiet wahrscheinlich doch sehr gemobbt werden wird und nicht anerkannt werden wird und auch einen schweren Stand hat. Hinzu kam, dass die nächste Förderschule sehr weit entfernt von unserem Wohnort war und man ja immer doch auch für ein Kind möchte, dass es Freunde findet und Spielkameraden findet. Und da stellte sich die Situation sehr schwierig dar.
Das ist ja auch besser, wenn man das Bauchgefühl vorher sprechen lässt, denn wenn man das nicht tut, erleben alle ein Fiasko. Vor allen Dingen das Kind, was dann, Sie brachten den Vergleich vom Tierheim, das ist natürlich eine steile These, aber dass man es dann wieder abgibt, nachdem es einem vorgestellt worden ist. Ich meine, das ist einfach eine Sprache. Es geht um Kinder, das ist wirklich manchmal schwer nachzuvollziehen. Aber Sie sagten Situationen wie in einem Tierheim. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, also ja, tatsächlich so, dass man im Kinderheim durch eine Scheibe schaut und dann spielen die da alle draußen auf dem Hof und dann wurde mir gezeigt, ja, und der da hinten, das wäre der Junge, der in Frage kommt und das war mein Vergleich zum Tierheim. Und umgekehrt gibt es ja tatsächlich auch wirklich Pflegeeltern, die an der Aufgabe scheitern und dann das Kind wieder zurückgeben.
Susanne Monsen wollte gern ein Pflegekind zu sich nehmen. 2008 war das. Das zog sich hin, auch weil die Behördenmühlen eben doch recht langsam mahlen. 2013 dann kam Daniel zu ihr. Daniel, 7 Jahre alt. Wie erinnern Sie sich denn an die erste Begegnung mit ihm?
Die war so ein bisschen schockierend. Ich hatte vorher schon seine Mutter kennengelernt und dann wurde mir auf einem Spielplatz ein kleiner Junge vorgestellt, der, ja, es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber es ist ehrlich, mir im ersten Moment nicht sehr sympathisch war. Er war extrem klein für sein Alter. Die Haare waren abrasiert. Ich erfuhr später wegen der Läuse und man hatte ihm alle Zähne ziehen müssen, weil der Kiefer so Karies betroffen war, dass da große Gefahr bestand, dass da bleibende Schäden sind. Und ansonsten war das ein Kind mit einem sehr verlorenen, traurigen Blick, der mich auch gar nicht anschauen konnte. Also es war wahnsinnig schwer, da sofort eine große Sympathiewelle zu empfinden.
Ein Kind, das in seiner Familie, habe ich herausgelesen, offensichtlich auch nicht erwünscht war. Und ich formuliere das jetzt wirklich so. Das Kind war in der eigenen Familie nicht mehr erwünscht. Es sollte weg. Das schnürt einem ja schon das Herz zu. Warum haben Sie sich dann letztlich doch für den Daniel entschieden?
Man spielt ja jedes Mal Schicksal, wenn man sagt, nein, dich nehme ich oder dich nehme ich nicht. Und irgendwie war er schon sehr klein und sehr hilflos und tat mir einfach leid. Und ich hatte so lange an diesem Projekt Pflegekind gearbeitet, weil man stellt sich auch darauf ein, man fährt nicht in Urlaub oder man nimmt keinen neuen Job an oder so, weil ja das Pflegekind kommt. Und irgendwann habe ich gedacht, so jetzt Augen zu und durch und das wird schon gehen. Und er ist erst 7 Jahre alt und habe dann einfach alles ausgespannt, was mich irgendwie hätte beeinflussen können und habe gedacht, so jetzt wird es einfach gemacht.
Ein Pflegekind hat ja Eltern, zu denen es auch Kontakt behalten sollte. Also es ist keine Adoption, wo man ein Kind als seines annimmt. Was bedeutet das und wie verändert das die Aufgabe, die man hat als Pflegemutter? Wahrscheinlich hat das Susanne gesagt oder wie?
Also er hat Susanne zu mir gesagt, ja, und hat auch häufig, wenn andere Leute über mich als seine Mutter gesprochen haben, gesagt, das ist nicht meine Mutter. Und später hat er das dann gelassen, weil er merkte, es gibt nur unnötige Diskussionen. Also ich war die Susanne für ihn und seine Mutter ist seine Mutter. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. So soll es auch sein. Man muss auch dazu sagen, der Plan, wenn man Pflegekinder aufnimmt dahinter, ist eigentlich, dass es gegebenenfalls auch wieder zu einer Rückführung in die leibliche Familie kommen kann oder soll. Das heißt, wenn zum Beispiel Eltern Alkoholiker sind und die sind wieder trocken, haben die durchaus die Möglichkeit, ihr Kind wiederzubekommen. Auch wenn es sich eigentlich um eine Dauerpflege handelt, ist es möglich, dass die Kinder wieder zurück in ihre Kernfamilie gehen. Und deshalb hat man natürlich auch diese Besuchskontakte. Das ist eine archaische Beziehung, Vater, Mutter, Kind, und das möchte man erhalten. Und insofern ist dann eigentlich angestrebt, dass die Kinder ihre Eltern in den ersten Jahren nicht, damit man sich einfach eingewöhnt, aber ab dann einmal monatlich zumindest trifft.
Zugleich wurde auch schnell deutlich, dass der Daniel Erfahrungen hatte, die dafür sprechen, dass er in der eigenen Familie nicht zu Hause war. Also Beispiel, er war wohl schon mal mit 5 Jahren in einem Kinderkurheim. Mit 5 und das allein. Also wenn das überhaupt vorkommt, dann ist Heimweh natürlich ein Riesending. Es hieß aber ihnen gegenüber, der wollte da gar nicht mehr weg.
Nee.
Da hat das Kind früh Zeichen gegeben, in einer Familie, wo ich zu Hause bin, bin ich nicht. Wie sind Sie damit umgegangen, wenn er zugleich mit dieser Familie dann auch relativ regelmäßig im Kontakt war, zu Anfang zumindest.
Ja, das war gar nicht so regelmäßig, wie es geplant war, weil der Vater erschien überhaupt nicht und die Mutter auch nicht. Und dann wurde vom Jugendamt eine Psychologin dazugestellt, die diese Zusammentreffen moderieren sollte, damit das nicht so aus dem Ruder läuft und das Kind völlig verwirrt ist. Die Mutter ist leider dann sehr häufig nicht gekommen und wir haben es dann nachher so gemacht, dass die Treffen nur im Jugendamt stattfanden und die Psychologin, die das Ganze moderierte, mich dann anrief, wenn die Mutter bereits im Jugendamt saß. Weil Daniel war natürlich entsetzlich enttäuscht, wenn ich sagte, wir gehen deine Mama besuchen und wir fahren dahin und seine Mama ist nicht da. Und das wollte man ihm natürlich ersparen. Und im Endeffekt in der Zeit, in der ich das Buch beschreibe, in diesen 4 Jahren, ich glaube, wenn es 12 Zusammenkünfte waren insgesamt mit der Mutter, dann ist das wahrscheinlich, entspricht das ungefähr den Tatsachen. Und den Vater hat er in dieser Zeit überhaupt nicht gesehen.
Wie fanden das eigentlich Ihre eigenen Kinder, dass ein Pflegekind in Ihre Familie stieß? Denn es klang so ein bisschen nach Ihrer Entscheidung. Ich mache das jetzt. Die eigenen Kinder müssen ja mitziehen, oder?
Ja, also die Größeren waren eben schon im Studium. Die jüngeren Kinder waren nicht so begeistert und haben das, glaube ich, auch irgendwann gar nicht mehr für so ernst genommen, wie es dann wurde, weil ich habe ja 5 Jahre lang davon geredet und es ist nichts passiert. Und in diesen 5 Jahren sind die natürlich auch schon gereift. Also mein jüngster Sohn war dann, als Daniels zu uns kam, schon 16. Das heißt, da hat sich vieles dann auch schon verändert. Da ist man in der Pubertät, man hat ein Eigenleben. Die waren dann doch relativ offen Daniel gegenüber, aber Daniel war in seinem Verhalten umgekehrt sehr häufig so, dass er sie auch sehr brüskiert hat. Das hat das gemeinsame Zusammenleben natürlich nicht einfacher gemacht.
Darüber werden wir gleich noch sprechen. Er kam dann letztlich doch relativ plötzlich mit kleinstem Gepäck, ja, ohne ein Kuscheltier, ohne irgendein Familienfoto oder sowas. Kannte er sowas gar nicht?
Ich glaube, dass er das schon kannte. Ich glaube, auf einer gewissen Ebene hat er auch Liebe von seiner Mutter erfahren. Das ist ein dehnbarer Begriff und eine Mutterliebe gibt es ja trotz allem immer. Aber sie hat ihm halt vollkommen unpassende Sachen eingepackt oder sie hat ihm auch manchmal vollkommen unangemessene Geschenke gemacht. Sie ist ja auch nicht als böser Mensch geboren, sie konnte das einfach nicht rüberbringen und eben auch keine Verantwortung für ihre Kinder übernehmen. Und Daniel war das gewöhnt, also der fand das jetzt nicht so schlimm, dass er nichts mitgebracht hat.
Wie war denn das Zusammenleben mit Daniel in der ersten Zeit?
Sofort sehr chaotisch. Er konnte seine Gefühle überhaupt nicht bändigen und ist also durchs Haus gelaufen, nach oben, nach unten, raus. Die Tür war auf, der Hund lief weg, die Fenster waren auf, es war Winter. Schubladen auf, Schränke aufgerissen. Also er war im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu bändigen. Und die einzige Chance, ihn wirklich zur Ruhe zu bringen, war tatsächlich, ihn vor den Computer zu setzen, was jetzt erzieherisch nicht unbedingt mein Ziel war. Aber man musste zumindest mal in Ruhe duschen gehen können oder ihn eben vors Fernsehen zu setzen. Was positiv war, dass er schon lesen konnte, was niemand wusste bis zu diesem Zeitpunkt, und ich ihn dann mit Büchern einigermaßen gut beschäftigen konnte. Aber im Grunde war es ein rast- und ruheloses, getriebenes, kleines Menschenkind.
Ein Kind, das sich auf nichts konzentrieren kann, weil es das auch nie zu Hause erfahren hat wahrscheinlich.
Sicherlich. Und ich glaube, ich bin kein Psychologe, diese innere Unruhe kam einfach auch durch diesen permanenten Situationswechsel, auch die Situation im eigenen Haus. Wusste er wahrscheinlich nie, explodiert meine Mutter jetzt gerade oder ist sie gerade friedlich? Also er war einfach im Grunde unheimlich verunsichert und hat das durch ein übertriebenes Selbstbewusstsein gezeigt.
So nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung.
Absolut. Mhm. Und das, was halt auch sehr auffällig war, war, dass er sich einfach nichts sagen ließ. Was aber eigentlich bedeutet, dass er schon so klein wie er war, komplett auf sich selber gestellt war. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich Daniel irgendwo beim Einkaufen verloren hätte, der wäre wieder zu mir zurückgekommen, weil der hätte irgendjemanden angesprochen und hätte garantiert was zu essen, zu trinken bekommen und man hätte ihn wieder nach Hause gebracht. Also ich hätte mir nie Sorgen gemacht, ihn zu verlieren. Der war einfach autark.
Das beschreiben Sie auch mit allen Seiten. Auf der einen Seite ein sehr mürrischer, ein sehr wachsamer kleiner Junge, der nicht wieder enttäuscht werden möchte. Und auf der anderen Seite auch ein merkwürdig distanzloses Kind, das in anderen Situationen jeden Menschen anquatschte, geradezu vertrauensselig und da ja auch mal an den Falschen hätte geraten können.
Ja, ich glaube nur, also wenn sie jetzt da auf irgendwelche sexuellen Übergriffe und jemand hätte ihn mitgenommen anzielen, ich glaube, den hätte keiner mitgenommen, weil der ein solches Selbstbewusstsein ausgestrahlt hat. Das ist nicht das richtige Kind für solche Menschen.
Aber ein
Und
Selbstbewusstsein eben ohne Boden, ne?
ohne Boden und diese Distanzlosigkeit würde ich damit erklären, es war so ein bisschen wie Kaspar Hauser. Er hatte viele Dinge nicht gelernt. Er hat das Buch selber gelesen. Und sagte dann, meine Güte, habe ich viel Scheiß gebaut. Und dann habe ich gesagt, nein, da konntest du doch gar nichts für. Niemand hat dir beigebracht, du wusstest nicht, wie es richtig geht. Wie hättest du es denn anders machen sollen?
Geben Sie doch mal ein Beispiel. Essen war zum Beispiel ein Thema, habe ich
Ja, Essen.
herausgelesen.
Also es war schon so, dass er leider teilweise bis heute noch Essen in seinem Zimmer hortet. Und wenn ich nicht akribisch nachgeguckt habe, habe ich natürlich auch den ein oder anderen Schrecken bekommen, weil ich eben dachte, da liegt eine tote Maus im Schrank und es war aber nur eine vergammelte Banane und hunderte von Fruchtfliegen, die dann im Zimmer waren. Und er ihm auch dieses Essen horten einfach nicht auszutreiben war, weil er einfach ja für spätere Zeiten wahrscheinlich gedacht hat, er muss das bei sich haben, obwohl er natürlich jederzeit den Zugang zum Kühlschrank gehabt hat und wir reguläre Mahlzeiten hatten.
Wichtiger Unterschied, nicht? Es war ohne Not, aber aus seiner Sicht nicht ohne Grund.
Ja.
Hatte das Gefühl, er muss für sich sorgen. Bei ihm zu Hause gab es nichts. Was mir haften geblieben ist, wirklich haften, Frau Munsen, ist der Satz, er hat niemals geweint.
Nein, das ist wirklich ausgesprochen bis heute. Nein, er weint nicht. Das ist das, was ich vorhin ansprach. Die ha Kinder, die viel Schreckliches erlebt haben, haben oft dann eine extreme Härte auch mit sich selber und wollen keine Gefühle zeigen. Und ist sehr schwer, diesen Kern aufzubrechen. Trotzdem weiß ich, dass er eigentlich ein sehr warmherziger, weichherziger und vor allen Dingen empathievoller junger Mann ist.
Wie oft sind Sie selbst an Ihre Grenzen gekommen mit einem Kind, von dem Sie sagen, es war eigentlich nicht zu bändigen? Bändigen ist ja auch ein starkes Wort.
Ja, ich finde das Wort eigentlich überhaupt nicht schön, aber in dem Fall traf es halt. Mir fiel nichts Besseres ein. Ich bin schon häufiger mal an meine Grenzen gekommen, aber eigentlich mehr jetzt in der Pubertät, weil am Anfang war es ja irgendwie noch ganz niedlich. Also er hatte keine Zähne und er war sehr kleinwüchsig. Das heißt, ich konnte ihn mir auch unter den Arm nehmen und sagen, so, wir gehen jetzt aber. Das ist natürlich dann nachher mit einem pubertierenden 13-, 14-Jährigen, wo man andere Pläne hat als er, eben nicht mehr möglich. Und da muss man schon sehr sorgsam sein, damit es eben nicht zu Handgreiflichkeiten kommt.
Er kannte und er respektierte keine Grenzen, also musste man sie ihm setzen. Andererseits so ein durchtrainiert, folgsam, gehorsames Kind, das brav und wie ein aufgezogenes Püppchen alles tut, was man sagt, ist ja auch nicht das Ziel. Wie sind Sie das angegangen? Ein Kind, was nicht so nebenbei gelernt hat, wie man sich benimmt, dass man mal zuhören kann, dass man auch mal nicht im Mittelpunkt steht, das ganz andere Erfahrungen gemacht hat.
Ja, in jeder Situation natürlich immer wieder permanente Zurechtweisung, was eigentlich dazu hört, dass Kinder dann auch irgendwann weghören, weil sie es einfach langweilig finden. Aber natürlich absolute Konsequenz. Die Psychologin hat sehr viel mir geholfen, im Rahmen, vor allen Dingen mir geholfen, im Rahmen von Supervision, die Situation einfach aus einem anderen Blickwinkel beobachten zu können und vielleicht dann auch anders zu reagieren. Eine ganz fantastische Klassenlehrerin in der Grundschulzeit, die ihn wirklich weitergetragen hat, die an ihn geglaubt hat. Also es war nicht nur ich allein, es waren viele kleine Komponenten, die da eine wesentliche Rolle spielten. Es gab auch eine Ergotherapeutin, die ganz fasziniert von ihm war, die ihn wirklich gut, ich sage mal, geschult hat. Und letztendlich, heute hat er das alles eigentlich schon sehr gut im Griff. Aber es gibt natürlich auch die Situation, die frühkindliche Prägungsphase, die ist einfach nicht wegzudenken. Und wenn das schlecht gelaufen ist, dann hat man, fürchte ich, sein Leben lang damit zu kämpfen.
Jetzt haben wir viel gesprochen über Erziehen bis hin zu Bändigen. Wann haben Sie denn mal erlebt, dass die Situation, ich sag mal, weich wurde, dass der Daniel ein Kind wurde zum Liebhaben in den Arm nehmen, dass der Halt, den Sie ihm ja geben wollten, auch die Geborgenheit, dass die ankam?
Ach, das war immer mal so. Das kam mit einem entzückenden Geburtstagskarte, wo er mir eben drauf geschrieben hat, ich hätte das Beste auf der Welt verdient. Und auch doch so hin und wieder mal kleine Liebesbeweise irgendwie, dass er mal einen Blumenstrauß gekauft hat. Aber über die Jahre gesehen war das ausgesprochen selten der Fall. Und man sollte auch nicht annehmen, dass es da wirklich häufig so ist, dass diese Kinder dann wirkliche Dankbarkeit zeigen, zumindest nicht in diesen jungen Jahren, sondern das ist halt jetzt meine neue Familie, Pflegestelle und das ist halt jetzt so.
Wann kam für Sie der Satz, jetzt gehört er zu uns, mit dem das Buch endet? Jetzt gehört er zu uns.
Na, ich glaube, eigentlich habe ich dieses Gefühl von Anfang an gehabt, weil ich wollte auf keinen Fall scheitern und ihn zurückgeben. Also ich muss nochmal dieses schreckliche Wort nehmen, weil mich das in diesem Kurs so beeindruckt hat, dass einfach wieder ein Break in einem Kinderleben ist und das einfach wieder Narben hinterlässt. Und ich hatte mir wirklich vorgenommen, das wird mir nicht geschehen. Und es ist ja auch so, wir haben zwar wahnsinnig viel Streit gehabt. Also ich war bestimmt nicht die liebevolle, spielende Pflegemama. Das hört sich so an, sondern eigentlich habe ich ihn die meiste Zeit angeschoben, mitgezogen, angetrieben. Und trotzdem waren da herzerweichende und nette und lustige, vor allem lustige Momente. Und damit kann man dann auch wieder positiv in die Zukunft sehen. Also in dem Moment, wo er eigentlich zur Tür reinkam mit seiner Tasche, war es klar, dass er zu uns gehört.
Susanne Monsen erzählt uns von ihren Erfahrungen mit einem Pflegekind. Daniel kam mit 7 Jahren in ihre Familie. Inzwischen ist er 16. Wird er die Sendung eigentlich anhören? Wir zeichnen sie auf.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so. Wir haben auch gemeinsam einen Podcast gedreht über das Thema Schulbegleitung. Das wollte er sich nicht anhören, weil ihm das unangenehm war, seine Stimme zu hören. Es kann sein, dass er das heimlich hört. Ich glaube schon. Also ich habe auch erst gedacht, er hat das Buch nicht gelesen, aber er hat es dann doch gelesen, weil die Seiten waren so zerfleddert. Und ich habe ein Go von ihm bekommen, dieses Buch zu schreiben. Und er ist da auch recht stolz darauf. Es ist auch seine Lebensgeschichte natürlich. Aber ich weiß nicht, ob er das jetzt sich dann wirklich anhört oder noch mal ein bisschen wartet.
Wie geht es ihm heute und wie geht es Ihrer Familie mit ihm, Frau Monsen?
Also ihm geht es eigentlich mittlerweile ganz gut. Seine Mutter ist verstorben. Das hat natürlich noch mal etwas mit ihm gemacht. Aber auch das hat er sehr tapfer weggesteckt. Er hat es tatsächlich geschafft, also aus dem nicht beschulbaren Kind, das ich eigentlich übernommen habe, hat er es geschafft, auf dem Gymnasium die mittlere Reife zu machen, auch die externe mittlere Reife zu machen und geht jetzt in diese 11. Klasse dieses Gymnasiums und ja, es bleibt spannend. Er ist jetzt kein begnadeter Schüler, er könnte ein begnadeter Schüler sein, aber das ist er nun nicht. Er steht sich echt wirklich sehr oft selber im Wege, aber mit seiner hohen Intelligenz wäre da durchaus eine Möglichkeit, Abitur zu machen. Und er träumt auch davon zu studieren. Aber die Konsequenzen, die das trägt, diesen Weg zu gehen, das fällt ihm halt sehr schwer.
Ich möchte nochmal zurück zur Familie, zur leiblichen Mutter, die ja auch immer in diese Beziehung hineinspielte. Und Sie schreiben sehr offen, dass es auch an Ihnen genagt hat, dass Sie auch ein bisschen eifersüchtig waren, wenn Daniel zu dieser Mutter, die ihn ja immer wieder versetzt hat, die nie angerufen hat, die an Geburtstagen, an Weihnachten nicht nach ihm fragte, wenn sie dann doch mal da war, stürzte er in ihre Arme. Kinder lieben ja ihre Eltern fast immer, egal wie schlecht sie behandelt werden. Wie ist das in Ihrer Erfahrung als Pflegemutter, dieses Hin und Her zwischen dem leiblichen Nicht-Zuhause und dem, ja, nicht leiblichen, aber guten Pflege-Zuhause?
Also Daniel hat das immer sehr sorgsam getrennt. Also er hat fast nicht bei mir zu Hause von seiner leiblichen Familie gesprochen. Und ich weiß von der Psychologin, die diese Umgänge moderiert hat, dass er auch dort nicht viel von uns gesprochen hat. Tatsache ist aber, dass diese Kinder wirklich einen Loyalitätskonflikt haben mit den leiblichen Eltern und der Pflegefamilie. Denn es ist natürlich schon schrecklich, der eigenen Mutter eigentlich vorführen zu müssen, dass sie versagt hat und dass eine fremde Mutter das fremde Kind aufzieht. Das wird auch ein lebenslängliches Problem sein. Das ist schon sehr, sehr schwer. Also ich glaube, das ist eine lebenslängliche Wunde, die da ist.
Sie bedanken sich bei einigen. Sie bedanken sich bei den eigenen Kindern, denen sie viel zugemutet hätten. Sie bedanken sich bei einer Grundschullehrerin. Beim Jugendamt bedanken sie sich sehr eindeutig nicht.
Also beim Nein, also ich möchte einmal noch mal dazu sagen, ich möchte niemandem Unrecht zufügen, aber das ist allein mein Eindruck, das habe ich so erlebt. Es kann sein, dass das alles woanders viel, viel besser funktioniert. Ich habe meine Geschichte niedergeschrieben und da habe ich einfach solche Situationen erlebt, wo man sehr alleine gelassen wurde, wo sehr zäh reagiert wurde, wo einem auch Steine in den Weg gelegt werden, wo kreative Eigeninitiative in jedem Falle negiert wird. Und ich mir wirklich mehr Protégé gewünscht hätte. Aber es kann alles auch sehr viel besser sein.
Nun weiß man, dass Jugendämter tatsächlich sehr überlastet sind. Aber vielleicht können Sie das noch mal konkret machen, wenn Sie wettern. Einmal hat es so lange gedauert, über 5 Jahre, bis ein Kind bei Ihnen leben durfte und konnte. Und dann ist es ja inzwischen schon 9 Jahre da. Was haben Sie denn vermisst?
Ich hätte am Anfang deutlich mehr Informationen über das Kind gerne gehabt. Also ich habe ja sozusagen da ein Überraschungsei bekommen mit einer unglaublichen Variante von Verhaltensauffälligkeiten. Darauf hat mich niemand hingewiesen. Daniel hat in den ersten Jahren wahnsinnig viel bei uns kaputt gemacht. Da hieß es dann von Seiten der Versicherung, ich hätte die Aufsichtspflicht vernachlässigt. Also die Schäden sind nicht ersetzt worden. Ich hätte mir gerne mehr Beratung gewünscht. In der Situation, eine Psychotherapie zu finden, habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe jemanden gefunden. Da wurde ich dann zurückgepfiffen. Ich könne mich nicht einfach selbstständig über den Kopf des Jugendamtes hinwegsetzen. Das waren Dinge, die sehr schwierig waren, wenn es um Nachhilfe ging, Bezuschussung für Nachhilfe. Das wurde nicht eingesehen. Da hörte ich dann den Satz, ja, der muss ja auch nicht aufs Gymnasium gehen unbedingt. Also das waren einfach Dinge, wo ich mir mehr Hilfe gewünscht hätte. Und natürlich ist es nie jemand zu erreichen. Ich hatte in der Anfangsphase, wenn wir verreisen wollten, musste ich immer erstmal die Erlaubnis bekommen, dass ich mit ihm verreisen durfte. Und wenn sie dann niemanden erreichen, ist es wirklich schwierig, Flüge zu buchen oder im Krankheitsfall oder er braucht eine Zahnklammer. Das muss mit der Vormundin abgesprochen werden. Wenn da nie jemand ist, ist es wahnsinnig schwierig zu agieren.
Und mir ist jetzt, pardon, Frau Monsen, das Wort Überraschungsei kleben geblieben. Und ich stelle mir gerade vor, wenn der Daniel mittlerweile 16 dieses Gespräch, das wir aufzeichnen, dann hören sollte und dann hört er es ein Überraschungsei. Wie würde er gucken heute?
Der hat sehr viel Humor. Ich glaube, der würde lachen und würde vielleicht sagen, hättest du dir ein anderes Wort ausdenken müssen. Aber also ich glaube, dass er das selber, also er kann sich an viele Szenen erinnern. Es war sehr lustig, bevor er das Buch gelesen hat, haben wir darüber gesprochen, weil er wissen wollte, was ich denn da geschrieben habe. Und es war sehr witzig, dass er einige Szenen, die ich beschreibe, tatsächlich auch sagte, hast du die auch beschrieben? Und ich hätte in der damaligen Situation da gar nicht gedacht, dass die für ihn so wichtig sind oder dass er die sich so sehr gemerkt hat. Also ich glaube, mit dem Überraschungsei kann er leben. Und es war ja in der Tat so, dass ich musste ihn erstmal kennenlernen und er hat halt so viele Facetten gehabt. Es war diese entsetzliche getriebene Unruhe. Dann wiederum, dass er stundenlang tatsächlich lesen konnte, wenn ihn etwas wahnsinnig interessiert hat. Auf der anderen Seite Dinge, die ihn langweilen, die waren ihm, das hat er einfach nicht gemacht.
Das Wort Überraschungsei impliziert ja immer, es ist was Positives drin, wenn ja, jemand von uns ein Überraschungsei aufgemacht hat.
Ja.
Mhm. Verstehen Sie Ihre Geschichte bei allen Schwierigkeiten auch als Mutmachgeschichte für andere, die ein Pflegekind aufnehmen möchten, allen Schwierigkeiten zum Trotz?
Ich finde, natürlich sollte man Menschen raten, ein Kind aufzunehmen, wenn ein Kind in Not ist. Das ist ja ein humanistischer Gedanke, der dahinter steht. Aber ich glaube, man muss sich das wirklich sehr, sehr, sehr gut überlegen und sich selber auch immer wieder hinterfragen, schaffe ich das? Denn wenn man es nicht schafft, kann auch ein Mensch daran zerbrechen, dass er es nicht geschafft hat, weil er sich ewig Vorwürfe macht, dass er dieses Kind wieder zurückgegeben hat.
Susanne Monsen, sie ist Pflegemutter von Daniel seit mittlerweile 9 Jahren. Am Anfang war es sehr anstrengend. Haben Sie mittlerweile auch eine Menge Spaß zusammen?
Ja, also wir können uns sehr gut unterhalten. Und also Spaß zusammen haben ist ein bisschen schwierig. Ich bin sehr sportlich. Daniel hasst Sport. Er hasst es, sich anzustrengen. Aber wir haben eine gute Art, miteinander umzugehen. Und es ist ein Mensch, mit dem man, den man gerne um sich hat. Und ich merke so mit dem Verlassen der pubertären Zeit, dass er doch sehr zukunftsorientiert nach Ideen für sein weiteres Leben denkt und auch sehr glücklich ist. Also ich zitiere ihn, dass er sehr erfreut war, sagen zu können, dass er jetzt den höchsten Bildungsabschluss in seiner Familie hat, bis jetzt.
Sie haben ihm versprochen, mit ihm nach Korea zu reisen, die Heimat seines Vaters, wenn er das Abitur schaffen sollte. Sieht es danach aus? Und wenn nicht, reisen Sie dann trotzdem?
Also das war am Anfang ein Running Gag. Er läuft auch immer mit Korea-T-Shirts rum. Das findet er ganz großartig. Das ist natürlich so ein bisschen auch eine Identifikation mit dem, wo er herkommt. Er sieht auch sehr asiatisch aus. Ja, selbstverständlich reisen wir nach Korea, wenn er das Abitur besteht. Also der geht fest davon aus. Aber ich werde ihm werde natürlich jetzt nicht sagen, ob ich mit ihm reise, wenn er das Abitur nicht besteht, weil das wäre ja, dann gäbe es ja keinen Grund, das Abitur zu bestehen.
Daniel, auch von hier aus alles Gute für dich, alles Gute für Sie, Susanne Monsen, und alles Gute für Ihre Familie.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Und der Erlebnisbericht In Obhut genommen, die Geschichte einer Pflegschaft, ist erschienen bei der Tradition. Ich danke Ihnen. Alles Gute nach Hamburg.
Dankeschön.